Brandenburg, lasst uns über Essen reden. Was schmeckt hier
und wo gibt es das? Der Podcast für alle, die Essen lieben und das in Brandenburg.
Wir zeichnen diese Podcast-Folge kurz nach unserem Urlaub auf. Und ich gebe zu, ich habe noch den Geschmack von den vielen Pasteten im Mund. Ich war nämlich in Frankreich und in vielen Restaurants gab es die als Vorspeise. Viel Fleisch, viel Fisch gab es in jedem zweiten Restaurant. Auf dem Markt gab es das auch, so Quiches und so weiter, ganz viel so ganz klassisch französisch.
Boah, ich liebe französische Märkte. Meine Entdeckung, meine beste in meinem Frankreich-Urlaub dieses Jahr war Esskastanien in Knoblauch und frischer Petersilie eingelegt. Die gab es da von einem Typ, der die Kastanien auch selbst geerntet hat. Und wir haben in unserem Urlaub eine Runde durch Frankreich gedreht und ich liebe Fisch, aber meine Tochter ist Vegetarierin und dadurch habe ich Frankreich oder die französische Küche nochmal komplett anders kennengelernt als sonst. Denn ich war überrascht, also im Gegensatz zu Deutschland gibt es noch weniger Angebote vegetarische auf der Speisekarte. Also das wird komplett immer noch in Frankreich ausgeblendet, aber
Kann ich bestätigen, kann ich sehr. Ich hab an deine Tochter gedacht. Ich habe gedacht,
Steak Frites, genau.
Ja, Steak Frites überall.
Steak Frites, genau. Aber wenn man fragt, kommen dann völlig krasse neue Ideen. Also dann sagen sie, oh, ach so, ja gut, ich frage mal in der Küche. Und dann kam der im Burgund zum Beispiel einfach dann mit einem Safranrisotto mit Wurzelgemüse und Pilzen raus, stellte ihr das hin und sagt, ist das okay? Ich sag, ja, das ist okay. Ganz gut. Und es war ein Landgasthof, also es war nicht Sterneküche.
Das ist schon krass. Also wir haben auch wirklich diese zahlreichen Restaurants genossen. Gab es dann auch mal nicht nur Schnitzel, ne? Schnitzel ist ja so deutsch, österreichisch. Aber es war wirklich sehr klassisch. Brathähnchen, überall gab es Brathähnchen. Beefsteak war sehr modern und Fisch, obwohl wir noch nicht mal mehr waren. Und es gab überall Pommes als Beilage, fast überall. Also ein Restaurant und das war dann aber auch wirklich eine Sterneküche. Die hatten keine Pommes, ansonsten alle Pommes.
Okay, ja, ich finde die modernere französische Küche macht eine ganze Menge möglich inzwischen. Und wie bei unseren Touren durch Brandenburg habe ich den Eindruck, dass die Innovationen von jungen Leuten ausgehen. Also nicht nur von jungen Leuten, aber ganz oft von jungen Leuten, von der nächsten Generation. Und wir haben zum Beispiel noch so ein Beispiel für vegetarische Küche, auch ein Landgasthaus. Das war dann am Atlantik. Da fragten wir wieder, haben Sie denn nicht vegetarische Alternativen? Dann hat er also Algen, die ja auch viel Eiweiß enthalten, stocken gelassen im Backofen, also Schaum, so wie Baiser im Prinzip, hat es aber vorher in so eine Form gebracht und hat es dann mit flüssigem Zucchini-Mark gefüllt. Und okay. Wir so, wow, ja, das ist eine Alternative. Also genau, und das, da habe ich dann einfach in die Küche geguckt, weil da war ich so beeindruckt. Der brachte dann auch noch frittierte Zucchini-Blüten, weil er die dann auch noch hatte von den Zucchinis als nächsten Gang für meine Tochter. Und dann habe ich in die Küche geguckt, ja, alle Köche so Mitte, Anfang 20, eine Frau, zwei Männer, die da zusammen die Küche geschmissen haben.
Oh, das ist schon krass. Was uns aufgefallen ist, wir sind nicht so rumgereist wie ihr, wir waren in Mittelfrankreich, also weit, war auch nicht so touristisch, zumindest nicht so touristisch, wie man es jetzt, sagen wir mal, von der Atlantikküste oder so kennt. Es gab nicht in jedem Dorf eine Gaststätte. Und auch eine Kneipe oder ein Café, die Leute haben da, so wie in Brandenburg auch, in vielen Dörfern einfach nur gewohnt. Was es gab, waren Pizzaautomaten. In 3 Minuten eine heiße Pizza für 15 Euro. Wir mussten da ziemlich weit fahren zwischendurch. Es hat mich wirklich an Brandenburg erinnert.
Ja, ich glaube, auf dem Dorf ist halt nicht gerade der Laufverkehr und das ist in Frankreich genau. Ja nicht anders. Da beschränkt sich das auch auf touristisch beliebtere Gegenden. Wenn man in Mittelfrankreich was sucht, kann man auch eine ganze Menge rumfahren. Was ich anders finde als in Deutschland, ist, dass die Franzosen sich, wenn du denen zuhörst auf dem Markt, ganz, ganz lebendig und aufgeregt über gute Gastronomie austauschen und dann sagen, ey, da musst du hinfahren und dann sind es 20 Kilometer weg und dann fahren die da trotzdem hin mit der Aussicht auf ein gutes Essen, weil sie einfach sagen, nee, also mein Kumpel hat gesagt, das ist toll, da muss ich jetzt hinfahren und dann wird so ein Gasthof auf dem Dorf trotzdem voll.
Okay. Ja, womit wir dann schon wieder beim Thema wären, ne? Also wir sind mittendrin in unserer neuen Folge von Brandenburg. Lass uns über Essen reden. Denn über Dorfgaststätten wollen wir heute sprechen. Und darüber, wie sie sich im Wechsel der Generationen verändern. Wir, das sind Sandra Ketterer, das bin ich von der Lausitzer Rundschau und
Elisabeth Vogt von der Märkischen Oder-Zeitung.
Wir sind beide als Food-Reporterin unterwegs in der Lausitz, im Barnim und in anderen Teilen Brandenburgs. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, euch zu zeigen, wo und wie man in Brandenburg Essen genießen kann. Ja, wo gute Zutaten angebaut werden und so weiter.
Wir haben in den ersten Folgen auch schon über alles Mögliche gesprochen und probiert. Haben wir auch Brandenburg in Brandenburg gerösteten Kaffee, Eis und Bier. Und heute machen wir was, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben. Wir haben nämlich einen Gast eingeladen ins Studio.
Genau. Herzlich willkommen, Raimund Stuckerts, hier in Frankfurt oder dein erstes Mal in Frankfurt, habe ich daraus gehört. Frankfurt oder?
Erstes Mal Frankfurt oder, ja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ihr mir das ermöglicht habt.
Das ist überhaupt kein Problem für alle, die Raimund nicht kennen. Raimund Stuckerts hat vor ein paar Jahren den Gasthof seiner Eltern übernommen in Dolenchen. Du musst uns gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist, ich sag's schon mal vorweg, so pauschal ein kleines Dorf in der Lausitz. Und er kocht da teilweise ganz schön ungewöhnliche Gerichte für so einen Gasthof auf dem Brandenburger Dorf, doch. Und er organisiert da auch ganz schön ungewöhnliche Dinge, so für einen Gasthof auf dem Dorf, um Gäste anzuziehen. Und er hat mit einem Freund zusammen einen Podcast gegründet. Er heißt Gastrokumpels. Schon mal eine Hörempfehlung an dieser Stelle. Und das sind alles Gründe, weswegen ich mich sehr auf dieses Gespräch freue.
Und ich habe gesehen, du hast was mitgebracht.
Home.
Ja, ich habe was Schönes mitgebracht.
Also, ja, das sieht super aus.
Super bunt, ja.
Genau. So, erzähl mal allen, die uns nicht sehen können, was du hier mitgebracht hast.
Also ich habe euch eine Vielzahl von Tomaten mitgebracht, okay. Weil ich im Nachbardorf einen sehr, sehr engagierten Gärtner habe, der auch aus einem Familienbetrieb stammt. Der Opa hat es gegründet, die Mutter macht die Gärtnerei und er ist da auch mit eingestiegen. Und er ist so ein bisschen von der Blume weg, von der klassischen Schnittblume auf dem Tisch und hat sich mehr auf Gemüse spezialisiert und ist wirklich, also er ist so begeistert selbst von dieser Arbeit und es macht einfach Spaß, wenn er schon mit einer Kiste Gemüse reinkommt, dann sieht man schon, wie er sich freut, dass es irgendwann auf dem Teller landet und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn er sein Gemüse ja so schön anbaut, so schön präsentiert, dann kann er seinen zweiten Job gleich noch bei uns in der Küche machen. Und okay. Ich habe ihn dann noch eingestellt auf einen kleinen Nebenjob. Das heißt, wenn er mit seinem Sellerie oder seinen Tomaten bei uns in die Küche reinkommt, dann kann er es gleich noch verarbeiten, weil es ist eine riesen Win-Win-Situation, wenn wir dann das Gericht anrichten auf dem Teller, er es dann noch zu dem Gast hinbringt und dem Gast dann im Bestfall noch was von seinen Tomaten erzählen kann. Weil so gut, wie er das macht, kann ich das gar nicht rüberbringen.
Das finde ich total krass, als sozusagen während des Essens die Zutaten näher zu bringen, die Zutaten nochmal zu zeigen, finde ich eigentlich immer so ein ganz tolles Event.
Und also, dann noch den Gärtner quasi dazu
ja,
haben. Ne?
Ja, also, das ist wie der Winzers auf Besuch oder so. Ist nur, das kann man eigentlich mit allen Lebensmitteln machen, auch mit Käse oder so. Ja. Willst du die mal aufschneiden? Also das ist eine ganz große, fleischige, mehr geteilte rote Tomate. Da sind gelbe dabei. Da sind so ganz dunkel lilafarbene, die fast wie Auberginen sind von der Farbe her.
Also schmecken die anders?
Ganz krass, ja. Zeig mal, ob die auberginenfarbene anders schmeckt.
Also die schmecken wirklich alle extrem lecker und sehr unterschiedlich. Die einen gehen eher in die süßere Richtung, fast wie Schokolade. Die anderen sind herzhaft. Die große Ochsenherztomate sieht total mehlig aus, ist es aber nicht. Und das ist ja oftmals so bei so großen Tomaten, dass sie dann so mehlig schmecken. Mhm. Und das ist bei denen halt überhaupt nicht der Fall. Und wenn man die schon, also man braucht da gar nicht viel da machen als Koch. Das ist ja immer unser Vorteil, wenn wir so tolle Produkte auf den Teller legen. Ich sag mal, wenn wir die allein nur anrichten, schon die Farben machen schon viel aus auf dem Teller. Und wenn wir dann noch ein bisschen Meersalz drauf, vielleicht ein Olivenöl, dann ist quasi ein schönes Gericht schon fertig. Ja. Und wir nutzen da die ganze Arbeit des Gärtners. Also ihr müsst die auch probieren. Ich kann mir leider, es gibt so viele unterschiedliche Namen für diese verschiedenen Tomaten. Ich kann mir die nicht alle merken, weil die haben so lustige Namen auch. Manche heißen wie eine Frau oder wie eine Stadt. Und deswegen, aber sie sind wirklich sehr, sehr lecker.
Also ich probiere jetzt mir eine, die sieht aus wie eine Pflaume von außen.
Ja, das ist diese ganz dunkle, wo ich gesagt habe, Aubergine, die wollte ich auch jetzt mal wissen, ob die anders schmeckt.
Vielleicht ein bisschen süßlich. Mhm. Also schon Tomate, ne? Mhm. So, was haben wir denn da drin? Ja,
krass, fruchtig.
So, diese Ochsenherz haben wir auch gerade bei uns im Garten.
Ja.
Ich werde jetzt eine ganz gelbe probieren. Die sieht aus wie, kennst du diese Sternfrüchte fast?
Oh, Sternfrüchte?
Wie heißen die denn richtig? Heißen die Sternfrüchte?
Nee, das ist keine ganz gelbe, das ist eine, ich würde sagen, das ist eine Tigertomate oder sowas. Das ist,
genau, ja, so in die heißen, also in die Richtung heißen die. Also, wie gesagt, deswegen habe ich auch gleich den Gärtner bei mir ins Küchenteam geholt, weil er bereichert dann total die Erklärung auch an dem Tisch und mit dem Gast im Gespräch und man kann es noch viel besser rüberbringen.
Mhm. Also das Lustige ist, ich habe noch nie Tomaten verkostet, aber tatsächlich die Tiger-Tomate, wenn man aufmerksam ist, schmeckt sie ein bisschen anders.
Nee, auf jeden Fall. Also die ist
und das ist jetzt so eine
viel
kleine
fleischiger, ne? Also die andere war sehr, sehr viel Fruchtanteil und die ist irgendwie. Ja, also da ist die, als wenn dieses Innere von der Tomate wegfällt fast.
Hm. Oh, diese Ochsenherztomate ist geil. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es eine ist, so groß wie die ist.
Genau, ja. Hm.
Und das, der Witz ist jetzt auch, daran merkt man dann auch wieder, Hammer. die merkt man auch, dass die reif ist, weil die gibt es auch hin und wieder im Supermarkt. Und da schmeckt es ja nicht. Hm. Also da schmeckt es halt nur nach Wasser.
Genau, ich kenne die auch aus dem Supermarkt, weil ich leider keinen eigenen Garten habe und habe gedacht, naja, Gott, die hat halt eine nette andere Form. Aber jetzt hat mich die gerade aus den Schuhen gehauen, weil die also hat so eine leichte Süße, ist viel fruchtiger, als ich dachte. Genau, ich hatte jetzt mit mehliger gerechnet. Und dann hat die nach diesem grünen oberen so ein bisschen geschmeckt, als hättest du so eine grüne Note drin, wie bei einem, weiß ich nicht, Silvanerwein oder so. Also so hast richtig so, dass da nochmal was Grünes im Mund kommt. Und das ist ja ganz krass.
Mega.
Ja. Mega.
Jetzt bin ich wach. Aber du musst dazu sagen, er hat uns noch ein Gewürzsalz mitgebracht. Das könnte man jetzt dazu, obwohl eigentlich macht das die Tomaten ja schon fast kaputt.
Nee, das war mir auch zu schade. Ich habe das auch kurz gedacht, aber die also stehen für sich jetzt.
Ja, also wir kommen da auch noch mal gleich drauf, weil das hat ja einen Grund, warum du selber Salz verkaufst. So, aber
genau.
Ich habe mir was einfallen lassen für den Einstieg. Ein paar Fragen, ein kurzes Frage-Antwort-Spiel. Es gibt keine falschen Antworten. Und im Laufe des Podcasts erklären wir auch allen Hörerinnen und Hörern, warum wir dir diese Fragen gestellt haben. Beziehungsweise vielleicht kommt es ja einfach auch so raus, um dich vorzustellen. Erste Frage. Spülen oder Zwiebeln schneiden? Was ist das Erste, was ein Azubi bei dir in der Küche lernt?
Zwiebeln schneiden und danach das Messer sauber machen.
Wie geht korrektes Zwiebelschneiden bei euch?
Korrekt, ja, je nachdem, was gewünscht ist. Also braucht man Würfel, braucht man Streifen, braucht man Dreiecke, braucht man Vierecke, braucht man Achtecke. Also das kommt auf die Anforderungen drauf an. Also braucht man Röstgemüse, braucht man feine Brunoise. Also das ist, was da du wünschst, dass da aus einer Zwiebel kann man so viel machen.
Haben die Zwiebelformen den Namen dann? Also
ja, also ganz fein gewürfelt sind die Brunoise. Also wir beginnen ja dann gleich mit den Fachbegriffen oder die Streifen sind die Julienne und, okay. Und das ist ja auch das Schöne, wenn ihr von eurem Frankreich-Urlaub gerade geredet habt, da habe ich sofort die ersten Kochwörter im Kopf, weil unsere Sprache ist ja international, ist sehr gleich in der Küche. Wenn einer zu dir irgendwo auf der Welt sagt, schneid ein paar Brunoise, dann weißt du sofort, was gemeint ist.
Internationale Kochsprache, genau. Ja. Meine zweite Frage ist, welches Gericht darf in einem Brandenburger Gasthaus nie fehlen und warum?
Wow.
Gibt's das Gericht oder nö?
Bestimmt gibt es das Gericht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ein schönes Schmorgericht, finde ich, gehört grundsätzlich in jedes Dorfgasthof unter anderem.
Ja, ja, das ist bei euch.
Was ist bei euch? Die Ochsenbäckchen?
Die Rinderroulade, die Ochsenbäckchen, ja. Solche Sachen, die findet man bei uns auf der Speisekarte.
Okay, dritte Frage. Ja. Welche Musik passt am besten zum Rouladengarn? Da war ich ja gar nicht so weit weg. Und macht es dabei einen Unterschied, ob die Roulade aus Fleisch oder aus Seitan besteht?
Also, gutes Lied ist natürlich. Also für mich muss Musik immer Also für mich muss es 3 Akkorde haben und dann ist es super. Das reicht mir aus, weil ich nicht sehr musikalisch bin. Deswegen reicht mir der einfache Punkrock in dem Fall. Und es ist völlig egal, ob die Roulade aus Seitan oder aus Rind ist oder aus irgendwas anderem. Es ist oder aus Lauch oder wie auch immer. Es ist völlig egal.
Tanzt du dann manchmal durch die Küche?
Nee, ich bin so selten ganz allein in der Küche, deswegen mache ich das nicht.
Die Küche ist auch, ich habe die Küche ja mal gesehen, die ist jetzt auch nicht so zum Tanzen geeignet.
Meine Frage ist, welche Zutaten gehören in einen perfekten Kartoffelbrei?
Butter, Butter, Butter.
Wow, ja, gut.
5. Frage, was rockt mehr? Ein Tour-Catering für die Toten Hosen oder ein Kneipenquiz im Gasthaus Stuckarts in Dorlinchen?
Beides. Also da gibt's auch wirklich, also es ist völligst egal, es ist beides eine Herausforderung, beides macht tierisch Spaß, weil die Leute immer gut drauf sind, wenn es alles funktioniert.
Wenn es alles funktioniert, so. Genau. Das war jetzt alles ziemlich wild durcheinander und wer uns zuhört, der wird sich jetzt vielleicht fragen, was zum Teufel haben diese Fragen miteinander zu tun, aber wir werden es halt klären. Um chronologisch anzufangen, du bist gelernter Koch, hast aber, bevor du das Gasthaus deiner Eltern übernommen hast, ganz verschiedene Küchen kennengelernt und da war, wenn ich mich richtig erinnere, eine Sterneküche dabei, ist das richtig? Mhm. Ja. Dabei, ja. Und vor allem ein Tour-Catering, daher die Frage. Erzähl mal so grob, was waren Erlebnisse, die dir da hängen geblieben sind?
Also das Wichtigste war erstmal für mich, eine gute Ausbildung zu machen. Also eine gute Ausbildung konnte ich genießen in einem kleinen Ort mit 3000 Einwohnern und 10.000 Gästebetten. Okay. Wo sich alles um Gastronomie gedreht hat. Also wo du als 16-Jähriger hingekommen bist in diesen Ort und wo das ganze Leben sich um die Gastronomie drumherum gespielt hat. Also ich sag mal, da hatte der Heizungsbauer und der Elektriker schlechte Arbeitszeiten, weil die mussten ja unter der Woche arbeiten und hatten nicht am Wochenende zu tun. Und da war wirklich alles auf die Gastronomie abgestimmt, auf den Tourismus. Und das war erstmal so für mich ein super Einstieg in die Gastronomie-Geschichte, ja. Das war wichtig. Und dann natürlich die verschiedenen Stationen nach einer Ausbildung, die du als Koch durchläufst. Also ich hatte das große Glück, auch wirklich an die richtigen Leute zu geraten.
Bist du gereist durch die Welt ein bisschen?
Hauptsächlich so in Deutschland habe ich als festangestellter Koch gearbeitet. Also vom Norden Hessens in den Süden Hessens bin ich gegangen. Dann nochmal an die französische Grenze in Saarland. Dann natürlich in die Hauptstadt Berlin, wo jeder mal irgendwie hin muss. Oh. Und dort habe ich in einem ganz tollen Laden gearbeitet, auch so einen Erfolg mittlerweile hat als kleines Restaurant in Berlin.
Sterneküche, das kannst du vielleicht auch mal nennen, dann ja, wo es war.
Also in Berlin war es die Weinbarutz. Marco Müller ist für mich einer der besten Chefs, die ich hatte. Und einer der, einfach so ein super Typen. Also auch menschlich auch gesehen in diesem Bereich. Und hat alles verdient, was er erreicht hat.
Tatsächlich ist es in Berlin mein Lieblingskoch, echt. Und ich kann es mir nur nicht mehr leisten. Ich komme mal zu dir.
Also darauf splitten sich auch immer gute Leute ab. Also da muss man nur einmal um die Ecke gehen in Berlin. Da gibt es die Torstraße, da gibt es auch einen Superladen, wo ein langjähriger Koch von ihm war. Und da kann man auf jeden Fall hingehen.
Berlin, was wollte ich sagen? Ja. Du hast mir mal gesagt, der Kochberuf ist so wahnsinnig vielfältig. Also du wolltest mal so Werbung halt für einen Azubi machen und du hast gesagt, es ist so der Wahnsinn. Das ist genau die Weinbar Rutz, dann das Tour Catering, was war das, die Toten Hosen, Kasselroter Spatzen?
Solche Sachen, also da hatte ich auch es gibt in Hamburg eine kleine Firma, die Rote Gourmet-Fraktion, die hat Ole Blockstedt gegründet mit einem guten Freund zusammen damals und die haben angefangen mit Tournee-Catering ich habe ja immer gern Musik gehört und die haben irgendwann ein Buch geschrieben, Kochen für Rockstars, das habe ich gelesen, bin gerne auf Konzerte gegangen und war ja Koch vom Beruf und da habe ich mich da beworben. Nach ein paar Jahren wurde ich angerufen, ob ich Zeit hätte und dann ging's los.
Was mochten die so oder was war die Herausforderung für dich als Koch dabei so?
Die Herausforderung als Koch war, also es ist gar nicht so wichtig, bei dieser Sache ein super Koch zu sein. Ein unwahrscheinlich extrem guter Koch musst du nicht sein. Du musst ein Teamplayer sein in vollster Linie. So, du musst, ich sag mal, wenn du ein Koch bist und läufst am Getränkekühlschrank vorbei und siehst, das Bier ist alle, dann füll halt das Bier auf. Mhm. So, und du konzentrier dich nicht nur auf deinen Hauptgang, den du gerade kochst, sondern schau halt nach allem, so in das, erster Linie.
Dass die versorgt sind im Prinzip.
Dass die versorgt sind, dass alle versorgt sind. Also dass der sag ich mal, der Lichttechniker, der Busfahrer, der Mitreisende, der ja weit weg ist von zu Hause in erster Linie, den wollen wir ja mit unserer Küche vor Ort ein Stück, sag ich mal, Wohnzimmeratmosphäre schaffen. Also der Catering-Raum muss immer, egal wie abgeranzt die Halle ist, egal wie zugig, wie kühl, wie kalt, es muss schön aussehen. Da muss eine Tischdecke auf den Tisch, da muss eine kleine Pflanze auf den Tisch, und wenn sie vielleicht nur künstlich ist. Aber dann steht da eine Blume, dann ist die Kaffeetasse immer in dem Case an der Stelle, dass er sich einfach zu Hause fühlt, wenn er dort in diesen Catering-Raum kommt, dass er nicht abgelenkt wird, dass er einfach mit schönem Essen und gutem Gefühl in den Tag starten kann, weil er ja nicht zu Hause ist. Weil er unterwegs ist, soll er da so ein kleines Zuhause haben. Und das ist jetzt auch egal, ob er auf der Bühne steht, neben der Bühne, unter der Bühne und was zu tun hat, ob er den Scheinwerfer anbaut oder den Bus fährt, das ist völlig egal. Die werden alle gleich behandelt. Und das macht ein gutes Tour-Catering aus. Und das war ich froh, dass ich das bei der Firma erleben durfte. Also, dass ich für diese Firma arbeiten könnte, wo das ganz oben stand oder steht.
Konntest du das wieder auch mit in dein Gasthaus nehmen? Du bist ja dann wieder zurück zu deinen Eltern. Ich frage dich gleich nochmal, warum. Ja. Aber konntest du davon, von diesem, ich mache jemand woanders ein Zuhause, konntest du das sozusagen auch, ist das auch ein Plan, den du mitgenommen hast in dein Gasthaus?
Natürlich, also das ist ja, wir haben zum Beispiel einen Gast, der kommt jeden Tag, trinkt zwei Wasser und sitzt an der Theke, und dann liegt immer die Zeitung da an dieser Stelle, damit er die lesen kann. So. Und das sind einfach auch, da weiß er kommt da hin, er fühlt sich da wohl, die Zeitung liegt da, er trinkt seine zwei Wasser, geht wieder, alles ist gut. Also so, das ist ja schon ein Stück, das bereiten wir ihm dann zu in dem Moment. Und das ist ja wie beim Tour-Catering. Ich weiß ja, der mag das gern so, oder der will sein Spiegelei von einer Seite oder von beiden Seiten. So, du kennst ja dann die Leute nach zwei, drei Wochen, wo du unterwegs bist. Und das hat mir immer große Freude bereitet, für Menschen zu kochen, die ich jeden Tag für die zu kochen. Mhm. Also es waren gute Stammgäste, haben wir immer gesagt.
Was hat dich bewogen, dann doch wieder nach Dolinchen zurückzugehen?
Also in erster Linie war ja das Fundament dieses Dorfgasthofes für mich Grundbasis für all das, was ich gemacht habe. Und meine Eltern haben mich immer machen lassen. Das war halt super. Also die haben gesagt, ich habe gesagt, ich gehe zur Ausbildung da und dahin. Das war weit weg von zu Hause. Ich habe dann gesagt, dann gehe ich in das Restaurant, dann gehe ich in das, dann gehe ich auf Tour. Und nie haben sie gesagt, mach das nicht. Sondern haben immer gesagt, okay, macht das Sinn? Ist das gut? Sind da gute Leute? Mach das. Und haben nie gesagt, du musst jetzt und du musst dies und du musst das, sondern haben mich immer machen lassen. Und irgendwann werden auch immer langjährige Mitarbeiter bei uns im Gasthaus, und eine Kollegin ist aus gesundheitlichen Gründen dann ausgeschieden. In der Küche eine sehr starke Kraft, die viele, viele Jahre da war. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ach, das ist ja kein Problem. Sie hatte einen 30-Stunden-Vertrag. Ich machte das. Ich war selbstständig als Koch, war nicht immer auf Tournee, und habe dann gesagt, Mensch, ist kein Problem. Wenn diejenige ausfällt, du findest jetzt nicht sofort jemand gleich auf Anhieb. Wenn du 20 Jahre ein festes Team hast, hast du 20 Jahre niemanden gesucht. Und dann bist du auch einfach auf diesem Markt gar nicht irgendwo vertretbar. Ja. Dann habe ich gesagt, ach, ist kein Problem. Ich habe die und die Tage Zeit, dann helfe ich mit und dann kriegen wir das schon hin. Und ja. Dann habe ich da wieder angefangen und habe das völlig so unterschätzt, was da alles so dran hängt, weil meine Eltern das nie also immer wenn ich nach Hause gekommen bin, war es nie irgendwie, es ist anstrengend, es ist belastend, es ist irgendwo, also sie haben das sehr clever gemacht, haben mir nie ich kam nach Hause und es war eigentlich immer ganz gute Stimmung, oder ist es immer noch, und das war, weil sie das halt auch so gemacht haben, einfach nach ihrem, und deswegen habe ich so gedacht, na klar, ja, das machen wir schon, das kriegen wir hin. Ich bin jetzt ein paar Jahre in dem Beruf. Ich weiß ungefähr, wie was funktioniert. Ich habe eine Erfahrung. Das schaffen wir schon.
Aber dann kam was?
Ja, dann kam der 1. Mai 2016. Und ich habe angefangen und wir hatten ganz gut Reservierungen. Es waren so um die 80 Gäste zum Mittag. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ja, entspannt, das mache ich dann so und das mache ich so und das mache ich so. Und dann wurde ich erstmal richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was überhaupt das bedeutet, so 80 Gäste, jetzt à la carte, jetzt los. Also das haben wir natürlich auf Tournee auch gemacht und auch à la carte gekocht, aber da war ich ja in dieser Küche, die wir da aufgebaut haben, auch so zu Hause, kannte mich aus, wusste in dieser Tourneeküche, der Herd ist so und der Backofen funktioniert so und ich kam da sehr blauäugig wieder an diesen Dorfgasthof, weil ich vorher auch immer mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe. Also ich hatte immer in Küchen, wo ich Team, war, also ich weiß noch, beim Christian Bau damals haben wir 20 Mann, die da gearbeitet haben für 20 Gäste. So, wir haben natürlich viel gearbeitet, wir haben alles gemacht, aber da hast du dich halt 2 Stunden mal auf Ravioli konzentriert. Ja. Also das geht halt in einem Dorfgasthof dann in dem Moment nicht. Da hast du auch keinen in der Patisserie, da hast du Glück, dass wir jemanden zum Abwasch hatten. Aber da hast du keinen, der dir irgendwie mal eine Zwiebel schält oder was holt, sondern habe ich dann schnell festgestellt, dass das ja doch schon auch echt richtig Programm ist. Und dann kommen die Leute, um 11:30 geht's los, ganz pünktlich sind die natürlich da, 11:30 Mittagstisch, Feuer frei. Und
und da war dann aber irgendwann auch nichts mehr mit nebenbei noch Tour-Catering.
Genau, oder? Und dann das wurde dann natürlich, das habe ich dann noch ein paar Monate gemacht, dann immer, wenn mal ein Off-Day war auf Tournee, also ein freier Tag, haben die mich da irgendwo mit dem Tourbus rausgeschmissen und ich dann wieder zurück in die Küche und habe dann aber schnell gemerkt, das funktioniert nicht.
Und dann bist du aber doch trotzdem geblieben. Was war denn das Tolle, das dich da gehalten hat?
Naja, natürlich diese Verantwortung auch und diese lange Geschichte unseres Gasthauses, was ja sehr, sehr lang in unserer Familie ist. Und da draußen steht Gasthaus Stuckerts dran. Das ist der Name, der auch in meinem Ausweis steht. Da steht nicht Gasthaus zur Tanne, zur Linde, zur Buche, zum tollen Stern, sondern was weiß ich, da steht Gasthaus Stuckerts dran. Das ist mein Name. So, und der da habe ich auch Respekt davor, was da passiert ist über die vielen Generationen. Und ja, das hat mich natürlich gehalten. Dann hat man selber eine Familie gegründet und solche Sachen. Da ist natürlich dann der Tourbus nicht das allerfamilienfreundlichste.
Ja, wie schwierig war eigentlich dieser Übergang? Also deine Eltern haben das Gasthaus ja erfolgreich vor dir betrieben, ne? Also du hast dich ja, wie du auch selber gesagt hast, so ein bisschen in ein gemachtes Nest gesetzt, so ein bisschen zumindest, ne, oder?
Also ich habe erstmal gar keinem erzählt, dass ich da wieder anfange. Also natürlich meinen Freunden, die wussten das, meine engsten Vertrauten, aber ich habe jetzt nicht die Zeitung angerufen oder irgendwo im Internet, gut, da war es Social Media, war jetzt noch nicht so ganz, oder? Auch bei uns im Gasthaus ja nicht aktiv, Google-Bewertung gab es noch nicht so stark damals. Und dann habe ich erstmal angefangen und habe erstmal geschaut, weil das Reservierungsbuch war gut gefüllt. Ich habe erstmal halt geschaut, wie arbeiten die ja und habe erstmal rausgefunden, was möchte überhaupt der Gast. Ich konnte ja auch, kann auch gefährlich werden, wenn du immer Stammgäste hast und auf einmal sagst, jetzt kommt eine neue Generation und dann kommt schnell auch mal der, ja, beim Vater ging das immer und bei der Mutter ja sowieso und da das war es besser und diesen Druck wollte ich mir gar nicht so sehr aufbauen.
Kommen denn vor allen Dingen Leute aus der Gegend oder kommen auch Touristen zu euch extra, weil sie gehört haben von euch?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommen sehr viele Leute aus der Gegend, sehr viele Leute, die schon über Generationen auch zu uns kommen, also weil es dieses Gasthaus so lang gibt und weil die sagen, okay, Sonntagmittag gehen wir zum Stucker zum Essen oder unsere Hochzeit haben wir gemacht, unsere Silberhochzeit, unsere goldene Hochzeit, so all diese Faktoren, die dann da schon sehr viele gute Stammgäste beinhaltet. Aber wir merken natürlich auch den Tourismus, der extrem steigt bei uns in der Lausitz. Okay. Der Zulauf der Tagestouristen und der 2-3 Tagestouristen, da machen die Tourismusverbände bei uns eine super Arbeit. Also sei es jetzt einmal die Ecke Lausitzer Seenland oder Tourismusverband Elbe-Elster mit der F60 direkt in der Nähe, mit der Förderbrücke. Da merken wir sehr, sehr viel Zulauf und das Internet.
Habt ihr euch irgendwie angepasst dann? Also ich meine, die Gäste, die, also eure Stammgäste, die wissen ja, wann ihr offen habt. Ja. Habt ihr euch irgendwie in irgendeiner Form in den letzten Jahren noch angepasst an neue Gäste, was die Öffnungszeiten oder Sonstiges angeht?
Die Öffnungszeiten sind bei uns eigentlich immer gleich, die letzten Jahrzehnte. Also ja klar, wir haben mal einen Tag mehr Ruhetag eingeführt aufgrund eigener familiärer Gründung und so weiter. Aber grundsätzlich haben wir immer seitdem ich denken kann, gibt es diese Öffnungszeiten.
Okay.
Also auch schon früher gab es auch schon zu DDR-Zeiten sozusagen, auch davor. Es war immer der eine Ruhetag, jetzt sind es 2 mittlerweile und der Sonntagabend, der zu ist. Also,
du hast mir mal erzählt, ihr macht auch, aber trotzdem, ihr bietet nachmittags auch warme Küche, was nicht jeder macht in der Ecke, aber auch speziell mit dem Gedanken an Leute, die einfach mal vorbeikommen wollen.
Ja, also Ja, weil man muss ja auch sehen, wenn man Urlaub macht irgendwo, wenn man in einer Region Urlaub macht, man frühstückt spät im Hotel, also man schläft ja aus, dann geht man so zwischen 9 und 11 zum Beispiel zum Frühstück oder 8:30 Uhr und hat dann Frühstück ganz in Ruhe, nimmt sich Zeit und hat nicht gleich wieder um 12 Hunger auf Mittag. So. Aber um 14, zwischen 14 und sagen wir mal 15 und 17 Uhr hast du auf einmal wieder Hunger. Also du unternimmst dann was und dann schaust du halt in der Spanne 15 bis 17 Uhr, oh, jetzt habe ich eigentlich Hunger. Abendessen ist noch nicht so weit, Mittag ist durch, aber ich habe ja Hunger. So. Mhm. Und viele, man kennt das ja selber aus dem Urlaub, lässt eine Mahlzeit aus und geht dann nachmittags schon mal warm essen und freut sich dann, wenn es was gibt. Und das merken wir sehr in den Sommermonaten, ja.
Ah, okay. Wenn ich mir den Insta-Auftritt des Gasthauses Stuckers angucke, also erstmal merke ich, er wird tatsächlich regelmäßig bespielt. So, aber insgesamt habe ich so das Gefühl, wenn ich das sehe, bei euch scheint es ein bisschen anders zu laufen, viel lebhafter, ziemlich bunt. Also ihr habt halt natürlich eure Stammgäste, aus Gründen, aber ihr richtet euch offensichtlich, habe ich das Gefühl, auch doch dann mit solchen Sachen immer noch an etwas vielleicht jüngeres Publikum oder lebhafteres Publikum. Also mir fallen da so zahlreiche Posts ein zum Kneipengewiss, dem erwähnten Nutzfahrzeugtreffen, an eine Veranstaltung namens die Boombox auf dem Küchentisch. Mhm. Noch so einiges mehr. Was macht denn ihr anders als andere Gasthäuser? Und wie werden solche Veranstaltungen bei euch angenommen?
Also was wir anders machen als andere Gasthäuser, weiß ich gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie andere Gasthäuser, also ich sehe schon, wir machen das, worauf in erster Linie wir, also was wir gerne machen. Natürlich, wir wollen unseren Gästen was bieten und wir haben auch Lust auf Veranstaltungen. Also zum einen ist es immer wieder eine Herausforderung. Es macht Spaß, die Gäste nehmen es sehr gut an. Es ist eine tolle Atmosphäre. Und das mit dem Kneipenquiz, das sind aus Gesprächen mit einem Freund, der gesagt, mach mal Kneipenquiz. Ich sage, oh Mann, wirklich? Ja, dann sage ich, okay, du hast mich jetzt überzeugt. Und wir haben da wirklich aber auch einen super, er hat mir da einen sehr guten Kontakt zu Deutschlands einzigst hauptberuflichen Quizmaster organisiert, okay. Zu Kevin Dardes aus Nürnberg. Also er ist eigentlich Ire, wohnt in Nürnberg und das spricht schon für einen guten Akzent.
Ja.
Und er kann es halt, er schafft es halt, diese Menschen sehr zu begeistern. Also er wirkt am Anfang so ein bisschen kühl und du denkst, okay, was wird das für ein Abend? Und mit steigendem Getränke, Pegel. Und seiner Art, diesen Abend zu führen und zu gestalten, ist es super lustig. Und zum Schluss tanzen die Leute fast auf den Tisch.
Na, ich habe mir die Karte von eurem Kneipenquiz angeguckt und ich finde schon, dass ihr da was anders macht, weil, na klar, ihr habt auch Cordon Bleu vom Schwein, aber ihr habt halt auch Schnitzel aus Austernpilzen oder aus Kohlrabi. Also das ist besonders, finde ich, für Brandenburg. Okay. Ne? Hat da dein Vater eigentlich, weil wegen der Generationengeschichte, hat er gesagt, nee, irgendwie, was machst du denn hier? Oder hat er dich machen lassen bei dem Wechsel?
Mein Vater lässt mich total machen und meine Mutter auch. Also die sind überhaupt nicht, wenn ich überhaupt immer für Neues und immer, wenn Gäste begeistert sind, sind sie dafür. Also da gibt's, hat noch nie gesagt, also er vertraut mir total, ich bin ausgebildeter Koch, er ist kein Koch, er ist im Service tätig. Und wenn ich sage, wir lassen uns das so und so machen, dann sagt er, ja, dann machen wir das so und so. Er kann natürlich, er ist sehr im Service jetzt nicht dieser klassische, ich lege die Speisekarte hin Typ, sondern er ist schon eher ein Gastwirt, der meistens ohne Speisekarte arbeitet, also an den Tisch kommt, der sieht euch und kann euch was empfehlen. Sicherlich hat er bei dem einen oder anderen Gericht vielleicht nicht so dieses Fachhintergrundwissen oder fragt mich manchmal nach Gerichten, oh, was ist denn das Tolles? Da sage ich, ja du gut, das haben wir jetzt ein halbes Jahr gemacht schon. Und weil es ihn dann aber, weil er dann eher Entertainer ist, als dann der totale Food-Experte, sage ich mal. Aber wenn ich ihm sage, verkauf mal das und das, biet mal das und das so und so an und dazu schmeckt das und das, dann macht er das. Und dann ist das, dann spielt er da gerne mit. Und wenn dann noch der Gärtner reinkommt, noch was in der Hand hat und noch seine Zucchini mitbringt oder seine Gurken und das, dann macht es ihm natürlich mehr Spaß, wenn er dazu noch was erzählen kann. Und ja.
Ich weiß noch, dass Sandra, als sie beim ersten Interview bei euch war, kam und gesagt hat, ey, die machen da eine Roulade aus Seitan.
Und Seitan auch noch hausgemacht.
Ja, und das Seitan, also das wird ja aus Weizen gemacht, da auch noch von einem Bauernhof, das Getreide kommt auch noch von einem Bauernhof aus der Nähe und wird dann, ich glaube, mit Wurzelgemüse so gefüllt. Und ich habe selber mal, also gestaunt jetzt wegen meiner vegetarischen Tochter, weil ich immer dachte, dass die, dass der Geschmack von einer Bratensoße aus dem Fleisch kommt, und habe festgestellt, nee, der kommt zu 95% aus dem Wurzelgemüse. Das heißt, ich glaube, da fehlt den Gästen auch nichts, wenn du das machst. Und wollte dich fragen, wie würdest du deine kulinarische Linie beschreiben?
Wow. Also ja, das mit dem Seitan, das ist quasi so entstanden, dass wir einen Biohof in der Nähe haben, der hat Weizen angebaut und vermahlt das zu Mehl. Und mir war das Mehl ein bisschen zu schade, das nur zum Panieren zu nehmen oder jetzt ein Brot draus zu backen. Wir backen unser Brot, aber ich bin jetzt da nicht kein Bäcker oder nicht der geduldigste Mensch mit den ganzen 24 Grad und 3,5 Stunden und 7 Minuten und so weiter. Das liegt mir nicht so. Aber die Seitan-Geschichte, die hat mich schon länger ein bisschen damit befasst, weil wir aber auch damals auf Tournee sehr viel vegetarisch gekocht haben und sehr viel vegan. Und wir natürlich auch immer Gäste haben. Wir haben einen 10er-Tisch, da sitzt eine ganze Familie dran. Und da möchte ich eigentlich immer eine positive Stimmung auch schon. Manchmal gibt es ja Familienessen, die sind total harmonisch. Und dann gibt es manchmal Familienessen, die sind, weil sie halt sind. Weil wir gehen jetzt zusammen essen, die müssen halt sein, weil Oma lädt immer an dem Tag und Tag ein und ach, jetzt kommt ja noch aus Berlin die neue Freundin des Enkelsohns mit und die muss jetzt auch noch was Veganes kriegen und das geht ja eigentlich überhaupt nicht und jetzt müssen die extra was machen und dieser ganze Druck, der da manchmal, also so, und den finde ich schon furchtbar und und um das einfach schon mal so ein bisschen Ruhe in den Tisch zu bringen, machen wir einfach auch was Vegetarisches, Veganes und auch Klassisches mit einer Roulade und ja, dann kam das halt mit dem Seitan und dann haben wir das einfach diese Seitan-Roulade, also den Seitan ausgewaschen, haben uns damit beschäftigt, wie macht man das, wir haben 2 Azubis noch in der Küche, die wollen ja auch was mitnehmen und wir lernen da auch immer dazu und ja, dann haben wir den Seitan ausgewaschen und dann haben wir aber schon mal eine bunte Speisekarte, wo jeder, sag ich mal, ob er jetzt das klassische Schnitzel mit dem hausgemachten Paprika-Lecho möchte oder der nächste die geschmorte Rinderroulade oder die vegane Roulade oder der Braten aus den Linsen, weil ja diese Produkte auch einfach da sind. Ja. Also wenn ein Biohof in Brandenburg Linsen anbaut, dann kann man da ja einen richtig tollen Braten draus machen. So, das ist einfach wichtig und das auch zu machen oder wenn man dieses Mehl schon da hat, was ja bei uns da herkommt, dann kann man ja daraus diesen Seitan machen. Das ist ja für uns jetzt nicht, wir stehen ja ganz lange in der Küche. Und ob wir jetzt eine Stunde eine Rinderroulade machen oder eine Stunde eine Seitanroulade, das spielt ja im Endeffekt für uns ist wichtig, dass wir wissen, wo kommen die Sachen her und was können wir dem Gast dafür Gutes tun. Und dann ist das auch der Gast, dann nimmt er das auch.
Also wir hören daraus, dass ihr ganz doll auf regional setzt und ganz also so regional wie möglich, zumindest da, wo es geht, ne? Wie läuft das dann so übers Jahr verteilt?
Also wir freuen uns sehr über regionale Zutaten und Gerichte, weil es die erstens gibt und weil es meiner Meinung nach nichts gibt, was dagegen spricht, das zu benutzen. Also es bringt ja immer wieder, also ich sage immer, wenn ich das Eis von der kleinen Eisproduzentin aus der Region kaufe, dann bringt das ja für mich total den Mehrwert als Betrieb, weil die kommt ja zu mir zum Essen, die schickt Gäste hin. Und Herr von diesen großen Eisketten, die habe ich noch nie bei uns gesehen. Ja, also die waren noch nie essen oder die haben mir noch nie einen Gast geschickt und deswegen kommt doch keiner. Also aber wenn ich doch das
Netzwerke
sind da total wichtig und die machen ja auch Spaß. Also bei uns in der Küche, man kocht ja manchmal so und dann kommt ständig irgendeiner, der irgendwas bringt und das finde ich, es ist immer so eine tolle lebhafte Atmosphäre. Sei es jetzt der Jäger, der Imker, der jetzt ein Naturschutzprojekt hat mit den Rindern und so weiter, dann kommt er halt und sagt, oh, ich habe jetzt das und das und das und das und dann sage ich, boah, das schaffe ich jetzt zeitlich oder rahmlich nicht, aber dann gibt's wieder einen, der kann das ja gut zerlegen und der macht mir uns das so und so fertig und der kann ja auch gleich das Burgerfleisch vielleicht draus machen, da kann man sich so ein tolles Netzwerk schaffen und das belebt ja total unsere Arbeit auch, unseren Alltag. Also bevor ich da stumpf die Zwiebelbruno schneide, dann kommt aber einer und sagt, du, ich habe hier was Tolles, mach das mal.
Ja.
Das ist
wie ist das preislich? Also hin und wieder sagen mir Gastwirte, nee, also das hier aus der Region kann ich nicht nehmen, das ist mir zu teuer.
Ja, also das kann ich halt nur widersprechen, weil er kommt ja alles wieder zurück. Also wenn ich den Kaffee beim Kaffeeröster kaufe, so, der Kaffee ist natürlich nicht regional, aber dieser Kaffeeröster vor Ort, der schickt ja ständig Gäste zu mir oder kommt halt selber. Also diesen Kaffee, das bezahlt er wieder. Also so, das ist, es gibt dafür, oder ich hatte das erste Mal, wo ich vor einigen Jahren bei unserem Biohof war und Gemüse geholt habe, da packe ich das ganze Auto voll Gemüse und dann sagte, frage ich, Felix, was kriegst du? Na, 70 Euro habe ich ihm gegeben, alles klar, Quittung, gut. Und bin dann zu einem Baumarkt gefahren danach, weil ich noch Glühbirnen brauchte fürs Gasthaus. Mhm. So, habe Glühbirnen gekauft, gehe zur Kasse, 94,70 Euro. Habe die ins Auto gepackt und sehe diesen Riesenberg Gemüse und daneben diese zwei Schachteln gefüllt von diesen Glühbirnen. Okay. Und dann fragen mich alle, und war das Gemüse teuer? Ich so, nee. also ich das ist ja totaler, also ja. Ich verstehe es nicht. Also es sind ganz andere Sachen irgendwie in irgendeiner Form teuer. Sicherlich muss man natürlich auch schauen, da gebe ich ein paar Kollegen nicht ganz Unrecht, man muss auch schauen, man muss seinen Markt auch erkennen. Ich bin jetzt nicht der Betrieb, der jetzt 40 Gramm Wagyu-Fleisch auf den Teller legt und den Leuten sagt, das ist jetzt ein vollwertiger Hauptgang. Das ist es nicht. Mhm. Also das kann, und das Fleisch dann für 65, 70 Euro, das Kilo Einkauf, das kann ich bei mir nicht umsetzen. Also da muss ich natürlich auch meinen, was will ich kochen, was möchte ich anbieten, was ist auch der Gast zum Schluss, wenn der, sag ich mal, Urlaub macht oder wenn er muss es sich ja auch leisten können. Es bringt nichts für mich, in Hauptgang für 65 Euro zu verkaufen und der Gast ist nicht satt. Mhm. So, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich doch aus dem schönen Mehl eine Seitanroulade machen kann, aus einem guten Mehl, das ja trotzdem im Verhältnis nicht viel teurer ist. Also und ich kriege ja viel mehr raus, also weil der Eiweißanteil ja viel höher ist in diesem da gewachsenen Mehl. Wenn ich jetzt ein Industriemehl nehme und wasche das aus, dann habe ich ja nichts an Protein, was ich rausgehe. Das ist einfach weg. Ja. Nehme ich jetzt das Hochwertige, wasche das aus, habe ich ja einen viel höheren Effekt.
Ah, okay.
So, das ist also bei diesen kleinen Grundprodukten, sei es jetzt Gemüse, Obst, das Eis, Kaffee und so weiter, da würde ich immer mit Kollegen schwerst diskutieren, die zu mir sagen, das ist zu teuer, weil das ist es nicht.
Das andere Argument, was ich immer höre bei Interviews, warum die Leute nicht regional einkaufen, ist, naja, die haben ja nicht die Mengen. Also wir haben sozusagen nicht die richtigen Landwirte. Die passen bei uns nicht. Wie sieht denn das bei euch aus?
Also ehrlich gesagt haben die immer sehr, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Tomaten, die wachsen jetzt ja natürlich extrem viel, die könnten mir jeden Tag eine Kiste bringen. Man muss dann natürlich schauen, was biete ich zu welchem Moment an. Also ich habe jetzt, glaube ich, jede Woche 5 Kisten, große Kisten voll mit Bohnen gekriegt. Da kann ich noch so viel Gäste haben, das kriege ich nicht verarbeitet. Da muss man sich natürlich dann schauen, okay, wie kann ich die Bohnen denn so präparieren, dass ich davon auch noch in 2 Wochen was habe?
Ja.
So, und wie kann ich meine Waren so beschaffen? Also ich habe noch nicht einen Produzenten von meinen regionalen Produzenten gehabt, der gesagt hat, die Menge habe ich nicht oder das schaffe ich nicht. Und die sind zum Teil sehr, sehr kleine Betriebe, also Ein-Mann-Betriebe, diese Gemüsebauern. Aber in dem Moment haben sie ja, wenn sie mit 4, 5 Kisten Gemüse reinkommen und die hinstellen und ich was draus mache. Natürlich, wenn ich jetzt auf meine Speisekarte das sehr detailliert schreibe, wenn ich jetzt draufschreibe, Gemüse so und so und Gemüse so und so und Gemüse so und so, das mache ich aber alles nicht. Ich schreibe immer drauf mit Gemüse vom Biohof so und so, weil dann bin ich ja total flexibel und ob ich jetzt als Koch ganz ehrlich eine Möhre anbrate, eine Pastinake anbrate, ein Stück Lauch anbrate, es ist völlig egal. Es ist in dem Moment da und in dem Moment gibt's das halt und man geht viel, also manchmal sagen ja Leute, ich esse keinen Rosenkohl oder ich mag keinen Fenchel. Aber wenn du das alles gar nicht draufschreibst, wenn du nur schreibst mit Gemüse vom Biohof, dann kommt schon mal bei dem einen oder anderen die Nachfrage, was ist denn da drin? Und dann gehst du raus, zeigst ihnen das Gemüse und zeigst denen das nur in dem Moment und sagst nicht, was es ist, dann isst er das. Das habe ich auch auf Tournee gelernt. Da haben wir ganz oft die Gerichte nicht, also wir wollen den Gast ja nichts unterjubeln, wir wollen ihm nur was Gutes bieten.
Ja.
Da haben wir ganz oft die Gerichte nur als Showteller hingestellt und nicht draufgeschrieben. Weil wenn wir dann geschrieben hätten, Bio-Lamm mit Fenchel und Auberginencreme, da hätte ja keiner bestellt.
Yeah.
Aber wenn du das nett anrichtest und den Teller dahin stellst, dann kommt so ein Truckfahrer und sagt, oh, das will ich. Und dann sagst du ihm, und dann kommt er wieder und sagt, das war total geil. Was war das denn? Naja, das war was aus Linsen und Kichererbsen und so. Und aber
Sachen, die
Sache, die ihm nie bestellt hätte, so, aber das hat ihm ja in dem Moment gut geschmeckt, weil diese ganzen Produkte, die schmecken ja einfach. Also dieses regional gewachsene Gemüse, das, da gibt es nichts, was nicht schmeckt. Also ich habe in den letzten Jahren, 8, 9 Jahren, nichts bekommen, was nicht in irgendeiner Form schmeckt.
Das ist eine tolle Aussage.
Ja, absolut. Genau, von nicht schmecken hin zu einem ganz etwas anderen Thema. Wir reden ja hier von einem Dorfgasthof, ne? Kann man so sagen.
Definitiv, das, ja.
Absolut. Wie groß ist Dorlinchen?
200 Einwohner, 100 Männer, 100 Frauen. Genau, halb, halb.
Okay.
Zwei Straßen.
Für alle, die es nicht kennen, was ist in der Nähe für eine größere Stadt?
Also wir liegen genau in, zwischen Finsterwalde und Großrheschen. Genau in der Mitte.
Zwischen 12. Finsterwalde und Großrheschen.
Ja, ist, wenn man das jetzt, für uns ist das Speckgürtel Finsterwalde.
Okay, Speckgürtel Finsterwalde. Ja. Ich frage deswegen, weil vor ein paar Wochen, schon ein bisschen weiter her, gab es dann wieder eine Diskussion um darum, dass Dorfkneipen aussterben. Man kann bei euch auch in der Theke sitzen, richtig?
Also kann man das. Gibt's auch, ja. Ja.
Die CDU-Fraktion im Landtag hatte das Wirtschaftsministerium danach Zahlen gefragt. Die sind jetzt nicht tagesaktuell, aber es hieß 2023, also vor 2 Jahren ungefähr, gab es nur noch 295 Schankwirtschaften, wie sie offiziell heißen. Und 2010, also 13 Jahre zuvor, wären es noch 142 mehr gewesen.
Ja, in dem Zeitraum soll auch jeder 8. Gastronomiebetrieb geschlossen haben. Gleichzeitig haben aber die Betriebe, die auf Selbstbedienung setzen, zugenommen. Da ist immer die Frage nach, ach, wir haben kein Personal, wie haltet ihr euer Personal? Also womit, nicht wie.
Wir haben langjährige Mitarbeiter, also viele, die 10 bis 20 Jahre, auch Leute, die da sind. Dann haben wir natürlich auch Leute, die sind vielleicht nicht so lange da, Leute gehen auch. Es ist ja in der Gastronomie, also ich habe das in den Jahren, wo ich als Koch gearbeitet habe, ein gewisser Wandel an Personal tut auch mal einer Gastronomie gut. Also natürlich ist immer, wenn neulich hat mir wieder jemand gesagt, ich will aufhören oder ich gehe woanders hin, dann ist das erstmal, natürlich steht man vor einer sehr großen Herausforderung und denkt sich so, ja, das ist nicht schön, aber es ist, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren habe ich da viel entspannter drüber nachgedacht. Weil es in sicherlich gab es da noch ein paar mehr Leute, die es gemacht haben, aber ich glaube, es war auch schon immer irgendwo ein Mangel da oder es war auch in der DDR-Zeit immer ein Mangel. Also gerade bei uns als privates Gasthaus, wir haben ja nie Mitarbeiter bekommen. Also mein Vater hat nie jemand, weil der konnte niemals gegen diese staatlichen Betriebe irgendwo in irgendeiner Form ankämpfen. Mhm. Wenn er einen gekriegt hat, dann hat er ja, naja, egal. Aber du musst jetzt immer schauen, wie machst du was und wie kriegst du was und wie tust du was und ein Wandel tut auch einem Betrieb mal gut, sag ich mal, weil es tut einem selber auch mal gut. Wenn jetzt mal jemand aufhört, dann ist es schade. Wenn aber jemand Neues mal wieder ins Team kommt, dann tut das auch dann mischt sich, dann entstehen manchmal wieder neue Sachen oder neue Herangehensweise. Vielleicht ist man auch in gewissen Punkten ein bisschen betriebsblind. Das kommt einfach oder macht Sachen so, weil wir sie immer so machen. Und deswegen ist ein Wandel in der Gastronomie, kann auch viel, viel Gutes tun. Ist nicht einfach, ist auch auf dem Land nicht einfach, ist in der Stadt nicht einfach, ist schwer. Aber es ist ja eigentlich auch das Schöne in der Gastronomie, dass man wandelt. Also auch als gerade in den jungen Jahren, da ist es ja das Schlimmste, was du machen kannst, sich so sesshaft zu machen, sondern da musst du wirklich sagen, ein Jahr da, 2 Jahre da, ein halbes Jahr da. Das ist ja gerade das extrem Spannende und hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Was Hammer. Diese Diskussion ja auch immer implizieren und was ja auch von Seiten zum Beispiel der DEHOGA immer laut gesagt wird, ist, Gastronomie hat es schwer. Und dann wäre für uns natürlich die Frage, für dich persönlich in Dorlinchen oder für euch als Familie, wie schwierig ist die Situation für euch momentan? Habt ihr noch genug Gäste? Sind die alle begeistert und so weiter?
Also man muss immer sagen, wenn jetzt jemand immer sagt, es ist schwer, natürlich ist es schwer, aber grundsätzlich ist ja erstmal der Beruf der Gastronomie ein sehr positiv gestimmter Beruf. Also wir wollen ja nie was Böses. Wir wollen ja immer Leuten einen schönen Abend, einen schönen Mittag, ein schönes Essen genießen. Und Essen ist quasi das Intimste, was wir machen. Es geht durch den ganzen Körper, von oben bis unten. So, also es gibt wenig Intimeres, sag ich mal so, als Essen und Trinken. Und deswegen distanziere ich mich immer so ein bisschen von einer, wenn jemand die Aussage treibt, der Beruf ist furchtbar, ist schwer, weil es macht natürlich auch nicht besonders viel Werbung für unseren Beruf, weil wenn junge Leute immer wieder hören, der Beruf ist schlimm und ist schwer, dann werden die mit Sicherheit nicht sich für einen Beruf in der Gastronomie begeistern. Also wenn ich jetzt gibt es Diskussionen um Lehrerberuf und ständig höre ich irgendwie in den Medien, der Beruf des Lehrers ist so furchtbar. Und da frage ich mich doch immer, boah, wenn ich jetzt nochmal ganz neu anfangen müsste, dann würde ich nicht Lehrer werden. Weil das soll ja irgendwie ganz furchtbar sein. Mhm. So. Mhm. Aber sicherlich gibt es auch so viele Lehrer, die richtig Lust haben und Bock haben, ihren Beruf zu machen. Und deswegen versuche ich, also natürlich gibt es wie in jedem Beruf, es gibt immer harte Tage, es gibt schöne Tage. Das ist, so ist es in der Gastronomie auch. Und es ist, ich sag mal, wir haben Stress, wir haben zwei Arten von Stress. Wir haben sehr viel Stress, wenn keiner kommt. So, dann haben wir richtig komischen Stress, der ist nicht gesund. Und dann haben wir natürlich in der Gastronomie sehr viel positiven Stress, wenn viele Leute kommen. Und das ist ja auch das, was es ausmacht. Wir hatten gestern allein so einen vollen Tag, obwohl es unter der Woche war. Es war brutalst voll, es war super hart. Und abends waren wir aber alle glücklich. Also weil wir haben es geschafft, wir waren alle waren da, alle waren fit. Und man geht abends ins Bett und denkt sich so, oh, war ziemlich krass, ich bin völlig erschöpft. Aber es war richtig geil, dass so viel los war. Und die Leute, es ist so ein positives Feedback dir geben.
Ja,
Und da versuche ich mich dann halt immer so sehr zu distanzieren, weil ich natürlich auch in einem sehr alten Dorfgasthof aufgewachsen bin, arbeite und ich dann immer zurückdenke, was haben denn Generationen vor mir also für Probleme gehabt? Also sag ich mal, wenn jemand krank wird in dem Betrieb, wenn jemand stirbt, das sind so für mich so elementar Kriege, die da stattfinden. So. Mhm. Aber alles andere ist für mich, will ich mich noch gar nicht, bin vielleicht bin ich auch noch zu naiv oder zu jung, ich weiß es nicht, vielleicht ist man, ich will mich aber mit so Aussagen nicht direkt, die teile ich nicht so, das ist der, natürlich muss die Hoga das irgendwo sagen und das ist auch der Branche wichtig und die müssen kämpfen für die Branche und alles ist gut und das machen die auch ganz super, ich bin auch die Hoga-Mitglied und lobe die auch dafür, dass die für uns kämpfen, aber ich möchte es nicht machen, so, weil ich sehe es nicht als irgendwie negativ an.
Ja, du hast ja auch recht mit dem, wenn du sagst, es geht durch den ganzen Körper, es ist was sehr Intimes und ich will jemand eine Freude machen. Und dann geht das ja auch bei den Gästen, kommt das so, finde ich, schwierig an, wenn man dann sagt, ja, das ist ja so schwer und was, noch ein Gast. Ja. Also dann hat man ja auch keine Lust mehr. Es ist wirklich dann auch abtörend, ehrlich gesagt.
Stell dir mal vor, ihr kommt bei der Essen, wollt einen schönen Tag haben und dann steht da einer vor dir und erzählt die ganze Zeit, wie furchtbar es ist.
Genau, davon will man vielleicht dann mal abschalten, dass bei einem selber auch nicht so ganz leicht ist, ne? Genau, beim Essen gehen. Trotzdem wird ja immer gesagt, also eigentlich soll die Politik helfen. Jetzt wurde die Mehrwertsteuer wieder auf 7% gesetzt. Ich glaube, das ist jetzt für Gaststätten durch, habe ich gestern gehört. Die CDU, die Brandenburger CDU hat zuletzt von einem Fördertopf für Dorfkneipen gesprochen. Was hältst denn du von sowas? Oder anders, wenn du einen Wunsch frei hättest an einen Landespolitiker, was er den Gastronomen Gutes tun könnte, was würdest du denn dann dir wünschen?
Oder Bundespolitiker, die Mehrwertsteuer als Bundespolitik?
Also, ich würde, zum Beispiel habe ich da... Ich, wie gesagt, das ist natürlich politische Ebene, das ist alles sicherlich, geht es da immer hin und her und alles gut. Aber was zum Beispiel sehr vielen Restaurants, die sehr in der Nähe der politischen Ebene auch agieren, was denen richtig schlecht geht, weil die nicht mehr essen gehen, die Politiker. So, die machen alle nur noch Homeoffice, die machen alle nur noch Online-Meetings. Ah. So, ich habe neulich erst mit einem Kollegen aus Berlin gesprochen, der hatte ein kleines Restaurant, der hatte ständig Business-Termine, Business-Essen, Politiker, die da hinkamen. Ja. So, die treffen sich nur noch online. So, das müsste verboten werden. Die müssen sich einfach mal wieder in einem Restaurant treffen und zum Essen gehen und den Abend genießen, weil ich glaube, bei einem guten Essen wurde noch nie ein Krieg angezettelt.
Okay.
Und ich kann mir das vorstellen, dass das vor irgendwelchen Laptops mit irgendwelchen schlechten Getränken zu Hause und miesen geschmierten Stullen viel schlechter Politik machen lässt als in einem guten Restaurant bei gutem Essen, vielleicht auch mit einer Flasche Wein. Ich glaube, man macht bessere Politik bei einem guten Essen.
Okay, also wir hören jetzt einen Aufruf daraus, liebe Politiker und Politikerinnen, geht mehr essen, Ja, wenn ihr Gastwirte unterstützen wollt, Gastwirtinnen, dann geht einfach mal mehr essen.
Das können wir, und bestellt schön teuren Wein, weil es die anderen nicht können.
Aber genau. Der muss nicht unbedingt teuer sein. Der muss nur gut sein. Ja.
Und auch regional, das ist immer gut, weil davon profitiert ja dann gleich wieder der Winzer.
Oh, habt ihr einen regionalen Wein auf der Karte?
Ja, auf jeden Fall. Elster, ein altbekanntes Weinanbaugebiet, wie man das so kennt, für Brandenburger Landwein.
Ja, genau.
Nein, auch der im Bad Liebenwerda allerdings, Rico Leonard, finde ich total schön, weil er macht es ja von, also bis zu dem Wein, also er macht es wirklich von vom Unkraut bis er den zu mir ins Haus bringt, alles selbst.
Ja.
Also krass. Also er lässt es nicht irgendwo irgendwie machen und finde ich total cool. Also und ich kann selbst, ich bestelle bei ihm den Wein und er bringt ihn bis zu mir ins Haus. Das ist wirklich so ein Ein-Mann-Betrieb.
Perfekt, ja. Wir haben eingangs schon gesagt, dass du mit deinem Kumpel zusammen dass du den Podcast Gastro-Kumpels machst. Du hast auch ein ganz tolles T-Shirt an, wo Gastro-Kumpels.
Wir sind ein bisschen neidisch, wir brauchen ein T-Shirt.
Ja, ich finde auch, also, ja. Und ihr sprecht darin mit Kolleginnen und Kollegen übers Essen, übers Kochen und über die Welt. Und wir finden den ganz toll, den Podcast, und wollten mal fragen, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
Das war einfach, wir haben überlegt, haben wir eigentlich ein Hobby, und dann nicht so richtig. Und dann haben wir uns, also wir verstehen uns halt privat auch sehr gut, und wir reden manchmal nett über irgendwelche Sachen oder beim Kochen, und dann sind wir irgendwie so darauf gekommen und haben das eher so aus Spaß, und es ist wirklich auch nur ein absolutes Hobby. Wir sind niemals in irgendeiner Form professionell. Wir haben auch gerade eine längere Sommerpause, deswegen, weil unser Hobby uns gerade ein bisschen nicht so viel Zeit lässt. Und aber es geht jetzt bald wieder los, und wir haben ein bisschen was geplant. Und es ist aber nur Spaß und ein kleines Archiv für uns, auch einfach, dass wir nicht so viele Sachen vergessen.
Ja, ihr interviewt alle, oder beziehungsweise ihr setzt euch auch zu dritt zusammen mit Leuten. Ja. Ich war ja auch mal da, ich habe es genossen.
Ja, war
in einem,
cool, ja.
Ich glaube, in so einem kleinen Wohnwagen war ich noch nie, den ihr extra dafür hergerichtet habt. Mhm. Sehr süß. Wann gibt es die nächste Folge?
Es geht jetzt im Oktober geht's wieder los. Wir werden da durchstarten, und dann wir werden das wieder mit ein paar Gästen machen.
Okay, also auf der Gäste, genau. Also ich war ja mal da, aber ihr interviewt, glaube ich, jeden, der irgendwas mit Gastronomie in irgendeiner Form zu tun hat, ne?
So wie
ihr. Ja, genau.
Also in der aber Folge, wo ihr Sandra da hattet, hast du gesagt, Kartoffelbrei ist absolut unterbewertet. Sag mal, was du an Kartoffelbrei so großartig findest.
Ich finde, es ist so extrem flexibel und immer lecker. Also du kannst 2 Jahre alt sein oder du kannst 92 Jahre alt sein. Es funktioniert in jeder Altersklasse. Also es hat keine Altersbeschränkung, Kartoffelbrei. Und es funktioniert egal ob Sommer, Winter oder Herbst oder Schlechtwetter oder Gutwetter, Kartoffelbrei. Es geht immer. Es hält lang warm. Es ist extrem praktisch, wenn du ein volles Restaurant hast. Also wenn du Gastronom bist, sage ich immer, mach doch lieber einen großen Topf Kartoffelbrei, der richtig lecker ist, als eine schlecht gebratene Bratkartoffel an einem Tag, der voll ist. So, wenn ich weiß, es kommen 100 Gäste, wenn ich weiß, es ist volle Reservierung, dann schreib halt deine Speisekarte so, dass sie auch funktioniert auf in dieser Geschichte. Und wenn ich da eine gute Kartoffel habe, die ich zu einem Kartoffelstamm verarbeite, dann schmeckt das jedem, dann ist es lecker und ist total praktisch, weil es hält lang warm und ich kann es schicken. Deswegen ist es für mich ein absoluter Allrounder. Man kann ihn als tolle Beilage verwenden. Man kann ihn auch wirklich nur so essen, wie er aus dem Topf kommt. Und
man kann alles Mögliche reintun.
Genau.
Auch, ne? So Lauch, ob es Lauch oder Trüffel sind.
Ja. Oder rote Beete. Ne?
Rote Beete, ja, genau. Man kann, es ist ein tierischer Allrounder, und deswegen finde ich ihn sehr praktisch.
Und lecker. Sehr praktisch und Allrounder. Damit sind wir am Ende. Ja, vielen Dank, Raimund, dass du bei uns warst. Es hat uns großen Spaß gemacht.
Ich danke.
Für euch alle da draußen, die ihr mal in der Nähe von Dorlenchen in der Lausitz seid, dann schaut mal gerne im Gasthaus Stuckerts vorbei. Und wenn ihr zu weit weg dafür wohnt, dann könnt ihr immer noch den Podcast der Gastro-Kumpels hören. Den findet ihr auf Spotify kostenlos.
Und auf Spotify findet ihr uns natürlich auch, genauso wie auf allen anderen Plattformen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein paar Likes da und erzählt Freunden und Freundinnen von dem Podcast. Und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann schreibt uns an food@mutz.de.
Genau, und vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Der heißt Guten Appetit Brandenburg und ihr könnt ihn ebenfalls kostenlos abonnieren auf motz.de und lr.de. Und ich bin dafür, wir essen jetzt noch die restlichen Tomaten.
Auf jeden Fall.
Absolut.